Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 24. Juli. Mein Name ist Christian Silus und ich freue mich, dass heute bei mir sind Lisa Marx und Stefanie Dirks. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Ihr wart letzte Woche nicht dabei. Da saßen wir vormittags im Podcast und haben darüber gesprochen, dass wir auf das EEG und auf das Netzpaket warten. Ja, wir haben lange gewartet, wir haben den ganzen Tag gewartet, über den Redaktionsschluss hinaus und abends um 20.30 Uhr kamen dann die Entwürfe rein zur Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes und zum zugehörigen Netzanschlusspaket. Und ja, wir haben uns auch gemeinsam die ganze Woche damit beschäftigt, was steht drin, wie sind die Reaktionen auf die Vorschläge aus dem Bundeswirtschaftsministerium und aber auch sind wir der Frage nachgegangen, was ist noch unklar oder was sind auch vor allem noch so sehr strittige Punkte. Und Lisa, lass uns doch mal reinstarten. Zwei große Gesetzespakete gab es. Wir fangen mit dem bisschen kleineren an. Ich glaube irgendwie so etwas über 60 Seiten, das Netzanschlusspaket. Damit hast du dich auch intensiv beschäftigt. Lass uns vielleicht zum Einstieg ganz kurz drauf gucken. Das ist ja kein eigenes Gesetz, sondern dieser Vorschlag nimmt Änderungen am EEG, also am Erneuerbarengesetz und am Energiewirtschaftsgesetz, am ENWG vor. Und eigentlich sind es zwei große Themen, die dieses Paket behandelt. Und ich glaube, die erste ist vielleicht etwas unstrittiger, da können wir schneller drüber weggehen. Da geht es nämlich um die Neuregelung der Netzanschlussverfahren. Und da, ja, wir haben eine große Schlange von Batteriespeichern, von Rechenzentren, von Industrieanlagen, die alle ans Netz wollen. Und da sieht dieses Paket neue Maßnahmen vor. Wir wollen weg von dieser, jeder, der ankommt, steht in der Schlange, das sogenannte Windhundprinzip. Und stattdessen soll es eine Priorisierung geben. Aber da ist, ja, dieses Gesetz gibt eben nur einen Rahmen vor. Vieles muss auf Ebene der Bundesnetzagentur dann auch noch weiter bearbeitet werden. Den Netzbetreibern geht auch viel Verantwortung über. Letztendlich müssen die es eigentlich entscheiden, wie sie priorisieren. Deshalb wird darüber sicherlich noch zu diskutieren sein. Aber der Entwurf jetzt erstmal liefert noch nicht so die ganz, ganz großen Streitthemen. Die gibt es aber dafür in dem Teil, mit dem du dich beschäftigt hast, Lisa, nämlich beim Teil der Synchronisation von Netz- und erneuerbaren Ausbau. Großes Thema mit Streitpotenzial, denn es geht um den Ausbau der Erneuerbaren. Magst du uns zum Einstieg vielleicht mal kurz abholen, was steht so grundsätzlich drin?
Ja, es steht jede Menge drin tatsächlich, logischerweise. Und die großen Punkte, die eben sich vor allem gegenüber dem Leak Ende Januar geändert haben, sind diese kapazitätslimitierten Gebiete, die ausgewiesen werden können. Hier gibt es jetzt andere Schwellenwerte, nämlich von 3% auf 5%. Das hat sich geändert. Also man nimmt jetzt nicht mehr die Abregelungsquote von 3% im Jahresmittel, sondern von 5%. Davon erhofft man sich, dass weniger Gebiete betroffen sein könnten. Allerdings ist da schon die Frage, ob das wirklich so sein wird. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Darüber hinaus wurde aber auch die systemdienliche Anschlussleistung eingeführt. Die gilt tatsächlich überall, also völlig egal, ob kapazitätslimitiert oder nicht. Und die sieht vor, dass eben Anlagen nicht mehr quasi mit ihrer vollen Nennleistung angeschlossen werden, sondern reduziert. Und das ist dann technologiespezifisch. Da gibt es Werte für Wind und einmal einen Wert für PV, Freiflächenanlagen. Biomethan bzw. Biomasse und auch Offshore sind da jetzt erstmal noch nicht mit drin. Was damit ist, weiß man noch nicht. Und genau, dass das auch nicht so ganz einfach zu verstehen ist, haben wir, also Chris und ich, diese Woche dann mit mehreren Experten besprochen, weil um das zu verstehen, dauert es schon ein bisschen. Da liegt der Teufel im Detail. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch noch den Punkt, dass der Redispatch-Vorbehalt so nicht mehr vorkommt. Das Wort ist komplett gestrichen aus dem Gesetzesentwurf. Allerdings findet er sich natürlich trotzdem versteckt oder anders formuliert. Denn es ist jetzt so, dass Anlagenbetreiber in diesen netzlimitierten bzw. kapazitätslimitierten Gebieten, die ich gerade schon erwähnt habe, auf ihre Entschädigungszahlung verzichten sollen, aber nicht mehr wie ursprünglich vollständig, sondern eben nur noch 10-20% der Jahreserzeugungsmenge. Auch hier ist die große Frage, meint der Gesetzgeber wirklich das, was er da reingeschrieben hat? Denn wenn wir von der Jahreserzeugungsmenge sprechen, würde das im Umkehrschluss heißen 10-20% der Erlöse der Anlagenbetreiber. Und das würde Investitionen natürlich massiv gefährden. Also das ist die große Frage, ob das wirklich gemeint ist. Und hier plädieren natürlich verschiedene Stakeholder für andere Regelungen. Also wir haben die drei großen Themen. Systemdienliche Anschlussleistung, die auch abgekürzt SAL heißt, macht es manchmal leichter. Dann die kapazitätslimitierten Gebiete, die ausgewiesen werden, wo hier nochmal Sonderregeln gelten und wo dann auch der Redispatch-Vorbehalt gilt, eben dieser Verzicht auf Entschädigungsleistungen in Höhe von 10-20% der Jahreserzeugungsmenge. Ob das 10-20% am Schluss sind, ist die eine Frage. Das steht in Klammern im Gesetzesentwurf. Und ob wirklich die Jahreserzeugungsmenge gemeint ist, auch das ist sehr fraglich.
Okay, also wir merken auf jeden Fall, heute ist das ein Podcast für Feinschmecker mit vielen wirklich nerdigen Fachbegriffen. Lass uns nochmal ganz kurz auf diese systemdienliche Netzanschlussleistung gucken. Das ist erstmal, es ist neu. Es geht auf einen Vorschlag des Beratungsbüros BET zurück, mit dessen Leiter Politik, Ralf Kremp, haben wir in dieser Woche auch ein Interview geführt, das bei uns nachzulesen ist, der uns auch einige Details nochmal erläutert hat. Ich glaube, es ist ziemlich 1:1 an der Stelle aufgenommen worden, was BET vorschlägt. Und du hast es schon gesagt, also die Nennleistung wird rechnerisch erstmal reduziert. Es ist kompliziert, also beim Wind heißt die Regel, es wird reduziert auf 280 Watt je Quadratmeter Rotorkreisfläche. Also da möchte ich jetzt kein Rechenbeispiel vorführen, das würde, glaube ich, ziemlich kompliziert. Einfacher ist es da bei Solarparks, da wird nämlich die Leistung auf 70% im Prinzip rechnerisch gedimmt und da kann man leichter mit rechnen. Also wenn man jetzt einen 100 MW Solarpark hat, dann wird das rechnerisch die Anschlussleistung auf 70 MW runter reduziert. Und BET hat das in seinem Modell eben ausgerechnet, wenn die Netzbetreiber jetzt insgesamt damit rechnen, dass sie eben bei Netzengpässen 70% der Anschlussleistung tatsächlich erfüllen müssen, dann können sie ihre Netze eben kleiner dimensionieren und dadurch würden erhebliche Milliardenbeträge im Idealfall eingespart. BET rechnet mit bis zu 80 Milliarden Euro beim Netzausbau. Das wäre schon mal auf jeden Fall ein ordentlicher Batzen. Allerdings gibt es da so ein paar Feinheiten noch, die auf jeden Fall zu klären sind. Denn BET sagt einerseits, naja, also die Leistung sollte aber eben nur im Falle eines Netzengpasses reduziert werden. Das heißt, also wenn kein Netzengpass herrscht, sollte ein Solarparkbetreiber, ein Windparkbetreiber durchaus auch in der Lage sein oder es sollte ihm gestattet sein, mehr als diese 70% einzuspeisen. Das ist im Gesetzestext so ausdrücklich nicht vorgesehen. Und Ralf Kremp hat uns noch im zweiten Punkt hingewiesen, dass er nämlich sagt, dass diese 70%-Regel bei den Solarparks oder eben die entsprechende Regel bei den Windparks verpflichtend sein sollte für die Netzbetreiber. Nämlich nur dann resultieren da die Einsparungen beim Netzausbau dran. Daraus denn, wenn die Netzbetreiber das nicht verpflichtend machen würden, weiterhin größer dimensionierte Netze planen, dann verpufft natürlich dieser Spareffekt, was nicht im Interesse des Erfinders dieses Modells gewesen wäre. Dann lass uns aber mal noch auf den Redispatch-Vorbehalt gucken. Du hast es schon gesagt, erstmal der Einstieg sozusagen, ja, der Redispatch-Vorbehalt, der jetzt nicht mehr so heißen soll, im Gesetz nicht mehr so aufgeführt wird, der war auch sehr, sehr strittig, aber er soll jetzt nur noch gelten in Netzgebieten oder in Netzabschnitten, präziser gesagt, in denen es zu mehr als 5% Abregelung pro Jahr kommt. Du hast gerade schon angedeutet, Lisa, man weiß nicht so richtig, was ist der Effekt? Was hast du denn dazu gehört?
Man weiß nicht so genau, was das macht. So ist es, ja. Zum Beispiel ist es so, dass der BDEW und auch der VKU, die ja ihre Stellungnahmen auch eingereicht haben, erstmal grundsätzlich beide sagen, es ist sehr schwer zu beurteilen, dieser gesamte Gesetzesentwurf, vor allem die Knackpunkte, wie das Ganze zusammenwirkt. Denn wir haben ja nicht nur das Netzpaket, was gerade in parlamentarischen Verfahren ist, sondern es gibt einfach noch, wie gesagt, auch das EEG. Hier werden Contracts for Difference, also Differenzverträge mit Erlösabschöpfung besprochen. Wir haben den Agnes-Prozess, wo Baukostenzuschüsse und Einspeisenetzentgelte besprochen werden. So, und dann haben wir verschiedenste Regelungen von der systemdienlichen Netzanschlussleistung bis hin zu eben dem Redispatch-Vorbehalt, die auch zusammenwirken. Und dieses Konglomerat an parallel diskutierten Maßnahmen, die in den Grundsatz in energiewirtschaftlicher Regulatorik eingreifen, kann nicht überblickt werden. Also wie die einzelnen Maßnahmen zusammenwirken, ist enorm schwierig abzuschätzen. Und darum hat der BDEW zum Beispiel in seiner Stellungnahme enorm deutlich darauf hingewiesen, dass sie A, diesem Entwurf so nicht zustimmen können und werden, weil, wie gesagt, überhaupt nicht abschätzbar ist, wie genau wirkt sich das aus. Dann muss man auch dazu sagen, es fehlt die Datengrundlage für diese Ausweisung der kapazitätslimitierten Gebiete oder Netz- oder Leitungsabschnitte, weil, wie gesagt, die Berechnungsgrundlagen total unterschiedlich sind. Also wir haben ein Problem bei der Methodik und wir haben ein Problem, dass die Daten nicht so verfügbar sind. Also auch hier hat der BDEW geschrieben, er versucht gerade von Verteilnetzbetreibern weitere Daten zu bekommen und dem Ministerium zur Verfügung zu stellen, aber er fordert auch, dass noch vor dem Kabinettsbeschluss, der für nächste Woche, für den 29. Juli geplant ist, eine ordentliche Datengrundlage überhaupt da ist, damit man abschätzen kann, bringt diese Erhebung von 3% zur Kapazitätslimitierung auf 5%, bringt das überhaupt was und was sind die Auswirkungen? Und das ist der eine Punkt. Zum anderen sind sowohl VKU auf der Linie, dass man sich auch angucken muss, ob man wirklich als Bemessungsgrundlage für diese Ausweisung das Jahresmittel nimmt, also die Abregelungsquote nimmt vom letzten Jahr, dass man sich das quasi nur über ein Jahr anschaut immer wieder. Oder ob man nicht zum Beispiel für Wind 3 Jahre macht, wo man sich das anguckt, um eben solche Schwankungen wie allein durch das Wetter zu berücksichtigen. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Hier sind die Verbände sich auch einig. Auch der BEE geht in eine ähnliche Richtung. Aber das Kernthema, woran sich eigentlich alle stören, egal ob, wie gesagt, die großen Energieverbände oder auch der BEE, also die Erneuerbaren, Bahnvertreter, ist diese Nicht-Abschätzbarkeit und Mehrfachbelastung durch sämtliche Maßnahmen, die gerade diskutiert werden und kein Mensch kann abschätzen, wie die zusammenspielen. Und da muss man halt aufpassen, dass der erneuerbaren Ausbau nicht zum Erliegen kommt. Und davor warnen wirklich auch VKU und BDEW, obwohl die ja eben auch Netzbetreiber in ihren Verbänden und als ihre Mitglieder haben und jetzt nicht nur erneuerbaren Projektierer oder Erzeuger. Das muss man ja auch sehen. Also das ist mal das Problem und die große Frage bei diesen Kapazitäten. Limitierten Gebieten und dann natürlich auch für den Redispatch-Vorbehalt, wo der gelten soll und wo nicht.
Ja, also ich glaube, es gibt da mehrere große Fragen und du hast das ja auch gerade schon gesagt, also der BDEW und auch der VKU und die anderen Verbände, die sind auch so ein bisschen hinreichend verwirrt. Also haben ja selber geschrieben, sie könnten das gar nicht beurteilen, was natürlich auch damit zusammenhängt. Chris, du hast es erzählt, der Entwurf kam Freitagabend um 8:30 und die Verbände haben bis Mittwoch Zeit gehabt, da Stellungnahme abzugeben. Das fanden die auch nicht lustig, weil das hieß natürlich Wochenendarbeit, ganz klar. Und das hieß auch, dass man halt, Lisa, wie du gesagt hast, ganz viele Sachen noch überhaupt nicht bewerten kann. Damit jetzt nicht die Hörer dann auch noch komplett confused sind, vielleicht dröseln wir das mal so ein bisschen auf. Lisa, du hast ja gerade diese kapazitätslimitierten Gebiete angesprochen, also da, wo dann Netzanschlüsse nicht mehr sicher sind, zum Beispiel, wo der Redispatch-Vergütung nicht mehr sicher sein soll. Die Frage ist, wie viele Gebiete betrifft das? Ich habe da jetzt auch keine Zahl, aber man kann davon ausgehen, es betrifft noch viele Gebiete, weil auf jeden Fall in vielen Gebieten die Abregelungsquoten nochmal tatsächlich darüber liegen. Und Lisa, wie du auch schon erklärt hast, man kann das als Netzbetreiber jetzt machen, indem man nur ein Jahr anguckt und das erhöht natürlich die Chance, dass man in einem Jahr da mal mehr Abregelung hat.
Man muss dann auch noch dazu sagen, die Lage wird zusätzlich noch verkompliziert und da wird das Ganze fast schon ad absurdum geführt, dass diese 5% Abregelungsquote tatsächlich technologiespezifisch betrachtet werden sollen. Und zwar getrennt nach Wind und PV. So, jetzt ist aber die große Frage, wie berechnet man das eigentlich? Und auch hier hat der BDEW gelinde gesagt, zwischen den Zeilen kann man das rauslesen, einfach gesagt so, okay, wie soll das bitte funktionieren? Das ist einfach hanebüchen, diese Formulierung im Gesetz, dass man sagt, okay, grundsätzlich gilt diese Abregelung in den Gebieten von dann 5%, aber dann soll es noch aufgeteilt werden zwischen Wind und PV. Aber erklärt, wie das funktionieren soll, ist in einem Halbsatz. Und damit kann man ja nicht arbeiten. Also ja, es ist schon ohnehin komplex und diese Formulierungen im Gesetz machen es teilweise noch ja absurder.
Genau dafür ist natürlich auch eine Verbändeanhörung da. Da gibt es natürlich jetzt die ersten Stellungnahmen. Dann, du hast es gesagt, 29. Juli soll der Vorschlag zusammen mit dem EEG, über das wir gleich sprechen, dann ins Kabinett. Dann kommt das parlamentarische Verfahren. Also da wird wahrscheinlich noch viel dran gedreht und wahrscheinlich auch bei diesem Punkt, Lisa, den du auch angesprochen hast, das momentan vorgesehen ist, dass 10-20% des gesamten Stromertrags einer Anlage im Jahr abgeregelt werden könnten. Und diese Regelung, so wie es momentan im Gesetz formuliert ist, könnte ja dazu führen, dass im Prinzip die gesamte Redispatch-Menge nicht erstattet wird. Weil 10-20% des Gesamtertrags, das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Batzen. Je nachdem, wie groß die Abregelungen sind, teilweise sind die natürlich auch deutlich darüber, aber nehmen wir einen Fall, in dem eben auch 10-20% pro Jahr abgeregelt werden, dann entfällt dafür komplett die Redispatch-Entschädigung. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Streitpunkt, über den, glaube ich, in dem weiteren Prozess dieses Gesetzes nochmal diskutiert werden dürfte. Von der SPD gab es unter anderem auch schon eine Stellungnahme, dass man mehrere Punkte kritisch sieht. Also das dürfte auf jeden Fall noch spannend bleiben. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Deckel auf das Thema Netzpaket an der Stelle und geben kurz ab für eine Marktinformation.
Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien werden präzise Wetterdaten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für die Energiewirtschaft. Sie helfen, Netze stabil zu betreiben, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Energiehandel zu optimieren. Im Energy Deep Dive vor Ort, gemeinsam mit Meteomatics, diskutieren Expertinnen und Experten unter dem Titel »Steigende Relevanz von Wetterdaten als Gamechanger für die Energiewende«, wie hochauflösende Wetterdaten die Energiewirtschaft unterstützen. Die Veranstaltung findet am 24. September 2026 in Berlin statt. Kostenlose Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, dann sind wir wieder zurück und Stefanie, wir gucken jetzt zusammen auf das zweite große Gesetzespaket, was uns dann vor dem Wochenende und übers Wochenende beschäftigt hat und auch im Laufe eigentlich ja der ganzen Woche, nämlich die geplante Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Die tut Not, weil das bestehende EEG läuft zum Jahresende aus. Das ist nur bis dahin von der EU bewilligt, weil es eine Beihilfe ist, muss die EU immer ihren Segen dafür geben. Und dann braucht es eine Neuregelung. Die Eckpunkte für die Neuregelung liegen jetzt offiziell auf dem Tisch. Es gab im Frühjahr schon ein Leak, da wurde schon heftig drüber gestritten, vor allem über einen Punkt. Aber lass uns mal ganz grob drauf gucken, was steht in dem Gesetz eigentlich ganz allgemein drin. Also erstmal vielleicht für alle Freunde der erneuerbaren Energien, die frohe Kunde, die Ausbaupfade bleiben erhalten. Also es wird nicht an den Zielzahlen und an den Ausbaupfaden gedreht, teilweise sogar oder im Kleinen sogar im Gegenteil. Es ist eine leichte Erhöhung bei der Ausschreibung von Biogas vorgesehen, dafür aber ein Wegfall beim Biomethan. Bei Windenergie stehen auch ein paar Details drin. Das Referenzertragsmodell soll angepasst werden, aber das ist eher eine Ankündigung. Details sind noch offen und der große Streitpunkt ist aber eigentlich die Solarenergie.
Ja, und da vor allen Dingen die Direktvermarktungspflicht für neue Solaranlagen, also auch für alle neuen Solaranlagen. Das heißt, auch der Eigenheimbesitzer soll künftig in die Direktvermarktung gehen. Das ist jetzt zwar noch mal so ein bisschen entschärft worden. Es war erst geplant, dass das für alle Anlagen ab 2027 kommt, für alle neuen Anlagen. Es ist jetzt schon so, dass Anlagen ab 100 Kilowattstunden, das ist ein größeres Gewerbedach, die müssen schon heute in die Direktvermarktung gehen. Künftig sollen dann immer mehr Anlagen dazukommen, bis dann ab 2030 alle Anlagen, die neu erstellt werden, auf in die Direktvermarktung gehen. Das birgt in der Praxis so ein paar Tücken. Die eine ist die, wie gesagt, es gibt ja jetzt schon die Direktvermarktungspflicht für Anlagen ab 100 kW. Aber dafür, damit man die direkt vermarkten kann, braucht man einen Dienstleister. Und das ist jetzt so, dass schon ganz viele Direktvermarkter das gar nicht anbieten. Also wir machen ja mal so eine jährliche Umfrage unter Direktvermarktern. Und da haben beim letzten Mal die Hälfte gesagt, sie vermarkten so kleine Anlagen überhaupt nicht. Gut, dann bleiben natürlich noch welche übrig. Also ich habe ungefähr 30 befragt, ungefähr 15 davon haben gesagt, die vermarkten so kleine Anlagen. Also ab 100 kW waren das damals. Wobei dann auch aus der Branche zu hören war, naja, die sagen das zwar, aber manchmal machen sie es dann trotzdem auch gar nicht. Also sie gucken sich den Business Case da schon auch an. Denn je kleiner die Anlagen sind, desto weniger lohnt sich das. Und damit es sich lohnt, braucht es auch eine große Automatisierung. Das ist jetzt natürlich, wenn die Anlagen noch mal kleiner werden, muss noch mehr automatisiert werden. Und was auch noch ist, man braucht natürlich auch die Messsysteme dahinter. Das hat allerdings auch die Bundesregierung erkannt. Und sie hat gesagt, naja, damit das jetzt auch dann gemacht werden kann, abgerechnet werden kann, sollen künftig alle neuen Solaranlagen ab 2 kW auch schon ein Smart Meter Gateway bekommen. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Der Smart Meter Rollout hinkt ja bekanntlich hinterher. Also zu Jahresbeginn hatten noch nicht mal die Hälfte der Messstellenbetreiber ihre Rollout-Ziele von 20% der Pflichteinbauten erfüllt. Also das sind alles Ideen, die sich irgendwie, finde ich, in der Theorie total super anhören. Also zumindest in weiten Teilen. Aber in der Praxis ist das halt irgendwie nicht so. Und das sagt halt auch die Branche. Also die Direktvermarkter sagen zwar, naja, es ist gut, kleine Anlagen in den Markt ranzuführen, aber in der Praxis funktioniert das alles gar nicht so.
Ja, du sprichst es an. Also in der Theorie, in der energiewirtschaftlichen Theorie muss man vielleicht sagen, erstmal so eine Art ja, Modellbild, ich will gar nicht sagen Idealbild, denn natürlich gucken da andere drauf und sagen, die Pläne sind völlig daneben. Also man muss erstmal festhalten, dass das Bundeswirtschaftsministerium entschärft das, was ursprünglich mal geplant war, nämlich im Prinzip ab 2027 für Hausdachanlagen einfach gar keine Förderung mehr. Da gab es auch eben jetzt in den letzten Monaten schon deutliche Stellungnahmen unterschiedlicher Verbände und Stakeholder, die gesagt haben, das ist einfach unrealistisch. Das kriegen wir alles nicht hin, aus Gründen. Ja, den einen Grund hast du angesprochen, eigentlich gibt es noch gar nicht so viele Unternehmen, die genau diese Direktvermarktung für so kleine Anlagen anbieten. In deiner Umfrage, du hast ja danach gefragt, also bis auf diese runter, auf die ganz kleinen Anlagen geht ja eigentlich fast niemand. Da gibt es irgendwie ganz, ganz wenige Player nur, die sagen, sie würden das machen. Ob sie das jetzt in großer Masse machen können, kann man vielleicht auch erstmal hinterfragen. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein zentraler Punkt. Und das andere ist natürlich der Smart Meter Rollout, den du angesprochen hast. Auch das, die sind nicht da ab Jahreswechsel 2027. Die sind ja bisher noch nicht bei den großen, größeren Anlagen da. Ne, da laufen wir deutlich hinterher. Ein Dauerthema hier in unserem Podcast. Und deshalb gibt es jetzt zumindest gewisse Übergangsfristen.
Ja. Und ich habe gerade gesagt, das hört sich so gut an in der Theorie. Es hört sich auch nicht für alle in der Theorie gut an, muss man dazu sagen. Denn der Bundesverband Solarwirtschaft, der läuft Sturm, weil der hat echt Panik, würde ich mal sagen. Denn die fürchten einen Einbruch von 2/3 der Installationen durch den Wegfall der Vergütung. Ob das so kommt oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Fakt ist, es ergibt natürlich aus gesamtwirtschaftlicher Sicht schon so ein bisschen Sinn, weil die PV-Anlagen speisen halt hauptsächlich zur Mittagszeit ein. Da brauchen wir gar nicht so viel Strom. Und das Ziel von der Bundesregierung ist halt, naja, man will halt den Eigenverbrauch stärker anreizen. Man will, dass die Leute einen Speicher dazu kaufen, dass sie das selber verbrauchen, auch die Eigenheimbesitzer. Dafür brauchen die natürlich entsprechende Energiemanagementsysteme. Ob die dann wie bisher trotzdem nicht sich noch Solaranlagen auf die Dächer bauen werden mit einem Speicher, ich weiß es nicht, der Business Case wird auf jeden Fall schwerer dadurch. Also wenn man doch aus wirtschaftlicher Perspektive guckt, wird es sicherlich schwieriger. Das wird natürlich vor allen Dingen gerade bei Dächern für Mehrfamilienhäuser eine Rolle spielen, bei Eigenheimbesitzer. Die gucken natürlich auch auf den Business Case, aber da ist natürlich, sind auch manchmal andere Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Sowas wie, kann ich mich zum gewissen Grad selbst versorgen? Oder ich finde es einfach gut, eine Solaranlage zu haben, weil das meinen Prinzipien entspricht.
Aber aus der Förderung der Elektromobilität wissen wir natürlich auch, was dieser psychologische Effekt ausmacht, wenn eine Förderung da ist, eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit. Und ich glaube, so ein Stück weit hat das eben jetzt auch das Ministerium erkannt, indem es einerseits neu aufgenommen hat in den Gesetzentwurf, dass es eine Übergangszahlung geben soll über einen Zeitraum von 36 Monaten. Also 3 Jahre vor die gesicherte EEG-Vergütung war 20 Jahre. Also deshalb wirklich, das ist ein befristetes Übergangsgeld. Das soll sozusagen die, ja, eine Art psychologische Brücke vielleicht auch bauen. Wie hoch die Vergütung dann ausfällt, ist noch nicht ganz klar. Sie soll niedriger sein als die bisherige EEG-Vergütung. Und ich glaube, auch das ist nochmal ein ganz zentraler Streithebel. Ist sie etwas niedriger, kann dieses Übergangsentgelt womöglich durchaus eben noch den Anreiz bieten. Es ist deutlich niedriger, dann vielleicht weniger. Und es gibt eben einen neuen Direktvermarktungsbonus. Der soll über 4 Jahre gezahlt werden in Höhe von 1,5 Cent pro Kilowattstunde, weil natürlich auch die Dienstleister werden dafür natürlich ein Entgelt erheben. Die Anlagenbetreiber haben zusätzliche Kosten, indem auch kleinere Anlagen jetzt mit einem Smart Meter ausgestattet werden müssen. Und dieser Bonus soll da einen Anreiz liefern. Hattest du Gelegenheit, mit den Direktvermarktern darüber zu sprechen, wie sie diese Höhe, diese 1,5 Cent pro Kilowattstunde beurteilen? Gab es da schon erste Statements dazu?
Ja, also es gab welche, die haben gesagt, das reicht ganz klar nicht. Es gab aber auch welche, die sagen, na, wir können das noch nicht so richtig einschätzen. Was auf jeden Fall dafür notwendig sind, damit es reicht, sind halt massentaugliche Prozesse und die gibt es jetzt bis jetzt noch nicht. Also es gibt halt so erste Versuche, so kleine Anlagen anzuschließen, aber dann wird das quasi noch so händisch, würde ich sagen, gemacht. Und das ist natürlich nichts, wenn man irgendwie das für 300 Anlagen anbieten kann, kann man das nicht für alle Anlagen händisch machen, sondern das sind dann eher so Tests, würde ich mal sagen. Und klar, ich gebe dir recht, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass sich jetzt weniger Hausbesitzer eine PV-Anlage aufs Dach bauen werden. Also das ist klar abzusehen, das wird schwierig für die Solateure, muss man einfach sagen.
Es klingt ja durchaus auch ein bisschen so, als ob das auch mit Intention des Bundeswirtschaftsministeriums ist, weil sie sagen, sie wollen eigentlich den Solarausbau in das effizientere Großanlagensegment lenken. Aber da kommt natürlich auch eigentlich direkt wieder so ein gewisser Widerspruch, weil man sagt, die sind effizienter, die Großanlagen, und dann kriegen die aber weiterhin die Förderung. Also wenn die doch effizienter sind und die kleinen Anlagen schon wirtschaftlich sind, dann könnte man ja den nächsten Schritt denken. Ich möchte den jetzt nicht vorschlagen, aber in der Konsequenz müsste man eigentlich sagen, ja, dann werden die Großanlagen auch nicht mehr gefördert. Also so die Argumentation ist mir noch nicht ganz schlüssig. Wenn da jemand gute Argumente hat, kann er sich gerne melden und das erläutern.
Also die Solateure müssen sich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, neue Geschäftsmodelle überlegen. Und gerade so größere Energieversorger, also Regionalversorger, Stadtwerke, die tun das jetzt auch schon. Das sind jetzt zwar nicht an sich Solateure, aber die zeigen so ein bisschen auf, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, wo die Reise hingehen wird, ist tatsächlich das Angebot, ich baue dir eine Solaranlage aufs Dach, ich vermarkte den Strom für dich, ich liefere dir den Reststrom, ich gebe dir so ein Rundum-Sorglos-Paket für dich. Und ich sorge dann auch dafür, dass es für dich kein Minusgeschäft wird. Ich glaube, das ist so ein Produkt, was sich abzeichnet. Die EWE hat das so angedeutet. Ich habe auch von größeren Stadtwerken, die auch Direktvermarktung machen, gehört, dass sie darüber nachdenken, zumindest so Bündelprodukte anzubieten mit, ich liefere dir den Reststrom und vermarkte deine Anlage. Ja, wie gesagt, das ist wohl das, wo die Reise hingehen wird.
Wo die Reise mit dem Gesetz hingeht, werden wir natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen verfolgen, genauso wie beim Netzpaket. Auch da nächste Woche Mittwoch ist der Kabinettsbeschluss vorgesehen und dann geht das ganze Rennen ja eigentlich erst los. Dann startet das parlamentarische Verfahren und ich bin sicher, dass es auch beim EEG noch diverse Änderungen geben wird, weil die Erneuerbarenförderung, das EEG, ist immer hochsensibel als Thema. Und da darf man auf jeden Fall gespannt sein, was da kommt. Zu beiden Themen gibt es diverse Artikel bei uns bei Energate nachzulesen auf unserer Plattform www.energate-messenger.de. Aber wir haben natürlich noch ein paar weitere Leseempfehlungen zum Schluss mitgebracht. Dieser Stefanie, was wollt ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Also ich fand noch sehr spannend, was mein Kollege Carsten Kloth recherchiert hat zur EU-Methanverordnung. Hier geht der Streit in Berlin tatsächlich weiter.
Okay, auch das nachzulesen bei uns auf der Plattform. Stefanie, was hast du uns mitgebracht?
Ja, nicht ich, sondern die Kollegin Michaela Tix. Die hat sich gestern beim Spatenstich der Rheinenergie in Köln umgehört. Dort soll eine riesige Flusswasserwärmepumpe entstehen. Und ja, also ich finde, das ist ein mega spannendes Projekt. Ich finde das sehr interessant, dass trotzdem weiterhin Gas zur Wärmeversorgung eingesetzt werden soll, aber nicht selbst. Ja, und Chris, was würdest du noch empfehlen?
Ja, ich würde den Blick mal nach Österreich wenden. Unser Kollege Peter Martens war nämlich zu einer Kraftwerksbesichtigung an der Baustelle eines großen Pumpspeichers der TIWAG in Tirol. Da wäre ich erstens gerne selbst mit dabei gewesen, aber ich glaube, wenn man auf die Überschrift guckt und von elektrotechnischem Voodoo liest, ich glaube, da muss man auf jeden Fall reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. Toller Bericht von Peter. Also da gerne reingucken und ansonsten natürlich ganz, ganz viele andere Themen auch noch bei uns in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Wir halten Sie stets auf dem Laufenden. Ja, ihr zwei, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf und ja, wünschen erstmal ein schönes Wochenende, eine gute weitere Woche, eine gute Sommerwoche, hoffentlich mit ein bisschen mehr Sommer als diese Woche. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir gab es ganz, ganz, ganz viel Regen. Nächste Woche wird es hoffentlich wieder besser und dann hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss. Tschüss und schickt mal ein bisschen Regen rüber, wir können den gebrauchen.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.